In der ersten Predigt vom Buch Nehemia haben wir miteinander die Verse Kapitel 1, 1 bis 11 zusammen angeschaut. Wir schauen kurz zurück, was ist passiert. Um 605 vor Christus ist das Volk Israel von den Babyloniern angegriffen und nach Babylon verschleppt worden. Nur ein kleiner Rest ist in den zerstörten Mauern der Stadt Jerusalem übrig geblieben. Die Israeliten, jetzt im Exil zu Babylon, haben gerannt und gebetet und darauf gelangt, dass sie es mal wieder freigelassen würden und zurück in ihr Land dürften gehen. Durch den Prophet Jeremia hat es eine Hoffnung gegeben. Gott hat ihm Jeremia im Voraus gezeigt, dass sie 70 Jahre in Babylon werden sein und dann können zurückgehen. Er wird einen Neuanfang mit ihnen machen. In diesen 70 Jahren haben sie versucht, ihre jüdischen Traditionen beizubehalten in Fremde und eine neue Generation ist herangewachsen. Unter ihnen ist auch der Nehemia. Er ist im Exil geboren worden. In der Zwischenzeit haben die Perser die Herrschaft übernommen. Und der Nehemia hat am Königshof vom persischen König sogar die Stelle vom Mundschenk bekommen. Eine sehr angesehene Stelle. Und er ist am persischen König so nachgekommen wie sonst fast niemand. 538 vor Christus, genau 70 Jahre später, hat der persische König Tor aufgemacht für das Volk Israel und ihnen die Freiheit geschenkt. Die Ersten sind zurückgekehrt und haben wieder aufgebaut. 50 Jahre später ist endlich der Tempel wieder gestanden. Nur das Problem war jetzt, dass der persische König ihnen bis auf Weiteres verboten hat, die Stadtmauer wieder aufzubauen in Jerusalem. Wir haben gehört in der letzten Predigt, dass die Israeliten in Jerusalem beständig überfallen werden von den Nachbarsvölkern, weil sie keine Stadtmauer haben, die sie schützt. Der eine Bruder von Nehemia ist das alles auf Babylon berichten. Nehemia, stell dir vor, unsere Nachbarsvölker sind uns so feindlich gesinnt, dass sie uns ständig überfallen. Alle Versuche von einem Wiederaufbau sind gescheitert. Nehemia, ohne Stadtmauer und Tor, sind mir der Willkür von ihnen ausgeliefert. Du kannst es nicht vorstellen. Sie kommen am Tag, sie kommen in der Nacht, sie kommen plündern, sie überfallen uns. Nehemia, wir sind am Leiden. Das alles vernimmt Nehemia im Winter 446 vor Christus. Und als er davon hört, ist er ganz bestürzt. Nein, das kann doch nicht sein. Schon so lange sind sie am Aufbauen. Und Gott hat doch versprochen gehabt, dass sie in diesem Land wieder werden können Wurzeln schlagen. Was ist denn schief gelaufen? Daraufhin hat es für Nehemia nur einen Weg gegeben. So schnell wie möglich ins Gebet. So schnell wie möglich mit Gott darüber reden. Nehemia fängt an zu fasten. Er bittet Gott um Vergebung für alle Fehler von seinem Volk und auch für seine eigenen. Er fleht, Gott möge gnädig sein und Hilfe schicken. Über mehrere Monate betet der Nehemia so. Und im letzten Vers haben wir noch gelesen, dass in ihm plötzlich ein Plan ist hergreift. Er möchte dem persischen König von dieser Not erzählen und ihn um Hilfe bitten. Aber menschlich gesehen ist es unmöglich. Es ist der gleiche König, der 12 Jahre vorher den Befehl hat gegeben, mit dem Bauprojekt Stadtmauer aufzuhören. Aber Nehemia hat Hoffnung. Er kennt Gott. Herr, Scheich Barmherzigkeit vor dem grossen Mann. Und heute lesen wir weiter im Nehemia Kapitel 2. Wir können nicht alle 20 Verse zusammenlesen. Das ging zu lang. Nur eine Auswahl davon. Und wir lesen jeweils die Verse zusammen laut. Und so lesen wir jetzt so gemeinsam den Vers 1. Es geschah im Monat Nisan, im 20. Jahr des Königs Artasasta, als Wein vor ihm stand, da nahm ich den Wein und gab ihn dem König. Ich war aber nie traurig vor ihm gewesen. Wir erfahren aus dem ersten Vers, dass seit Nehemia hat angefangen zu beten, mindestens 4 Monate vergangen sind. Monat Nisan. Was er davon hat erfahren, war Winter. Jetzt sind wir im Frühling. Dann lesen wir in dem ersten Vers von dem König Artasasta. Das ist der gleiche persische König Artaxerxes I., den wir schon kennen. Die Juden haben es nur anders ausgesprochen. Wir stellen uns vor, wie der Nehemia als Mundschenk gerade dem König oder Königin am Servieren ist. Bis dahin hat sich der Nehemia immer professionell verhalten. Das heisst, er hat seine persönlichen Gefühle nie gezeigt. Das steht ihm ja auch nicht zu. Er ist ja ein Diener vom König. Wir lesen den Vers 2. Und der König sagte zu mir, warum sieht dein Gesicht so traurig aus? Du bist doch nicht etwa krank. Nein, das ist es nicht, sondern ein trauriges Herz. Da bekam ich einen furchtbaren Schrecken. Der Nehemia hat sich lang auf das Gespräch vorbereitet. Er wird in Gedanken x-mal durchgegangen sein, was er dann würde sagen, wie er es würde formulieren. Aber jetzt, wo der Zeitpunkt endlich da ist, der Moment, wo der König ihm die Möglichkeit gibt, über sein Anliegen zu reden, ist er doch wohl überrascht. Er bekommt Angst. Denn die Reaktion vom König entscheidet jetzt über sein Schicksal und über das Schicksal von seinem ganzen Volk. Wird der König verrückt, dass er heute nicht professionell ist? Würde er ihm künden? Ja, schlimmer! Oder ist es wirklich der Moment, wo Gott ihm scheicht, wo eine Tür aufgeht? Alles liegt jetzt in Gottes Hand, das weiss der Nehemia. Denn Gott kann das Herz auch von einem König lenken. Das lesen wir schon in den Sprüchen 21,1. Und Gott hat es ja schon mal gemacht, beim vorherigen persischen König, beim Kyros. Die mögen sich vielleicht an das Edikt besinnen, das ich gezeigt habe. Der hat entschieden, dass 70 Jahre später das Volk wieder zurückgehen durfte. Der Nehemia zittert jetzt innerlich und endlich gibt er Antwort. Wir lesen Vers 3. Und ich sagte zum König, der König lebe ewig. Warum sollte mein Gesicht nicht traurig aussehen, wo doch die Stadt, die Begräbnisstätte meiner Väter verödet da liegt und ihre Tore vom Feuer verzehrt sind. Er wählt seine Worte mit Bedacht und er legt viel Respekt rein. Der König lebt lang. Und jetzt wagt er es immer noch nicht, mit dem ganzen Anliegen vorzukommen. Er bleibt auf einmal bei etwas Persönlichem, nämlich dass man sich um die Gräber der Vorfahren kümmert, ist in dieser Zeit ein ehrbares Anliegen. Und heute ja noch. Das wird der König vielleicht verstehen. Mit dem kann er vielleicht etwas anfangen. Aber er wagt sich noch nicht, das Wort Juda oder Jerusalem auszusprechen. Er wagt sich noch nicht zu fragen, ob echt der König sein frühere Gesetz würde widerrufen. Wir lesen Verse 4 und 5. Und der König sagte zu mir, um was also bittest du? Da betete ich zu dem Gott des Himmels und sagte dann zum König, wenn es dem König gefällt und wenn dein Knecht wohlgefällig vor dir ist, so wollest du mich nach Juda senden, zu der Stadt der Gräber meiner Väter, damit ich sie wieder aufbaue. Der persische König hat hier können sagen, ja, ein ehrbares Anliegen, aber jetzt bist du in meinem Dienst. Was kümmert es mich, was dich so traurig macht? Aber das sagt er nicht, sondern gibt ihm hier mit dieser Frage, ja, Nehemia, also, was willst du? Direkt die Vorlage. Nehemia, sein Herz muss gekämmert haben in diesem Moment. Und jetzt betet er ununterbrochen, während er mit dem König redet. Herr, lass es klingen. Herr, scheich Gnade. Gib mir Kraft. Scheich mir jetzt die richtigen Worte. Stossgebet, sagt man denen. Ich glaube, die kennen wir alle. Denn er weiss, dass nur Gott jetzt machen kann, dass der König sein frühere Gesetz widerruft. Ja, seine Hoffnung setzt er auf Gott. Und jetzt nimmt er alle Mut zusammen und formuliert. Bitte, gib mir die Erlaubnis, nach Juda, nach Jerusalem zu gehen und alles wieder aufzubauen. Im Vers 6 lesen wir, dass sich der König das einen Moment überlegt. Er fragt Nehemia, ja, wie lange wärst du hier fort? Wann kommst du wieder heim? Die Nehemia gibt ihm eine bestimmte Zeitspanne an. Welche wissen wir nicht. Jedenfalls muss das für einen König stumme haben. Er gewährt ihm diese Bitte. Und jetzt müsst ihr hören, was sich der Nehemia noch rausgenommen hat. Es hat ihm nämlich nicht gelangt, dass er darf gehen. Er hat jetzt gewusst, jetzt ist Gott am Wirken, sonst hat der König nicht Ja gesagt. Darum hat er den Mut und fordert noch einmal mehr. Wir lesen Verse 7 und 8. Und ich sagte zum König, wenn es dem König gefällt, dann gebe man mir Briefe an die Statthalter jenseits des Stromes mit, damit sie mich durchziehen lassen, bis ich nach Juda komme. Dazu einen Brief an Asaf, den Hüter über den Forst des Königs, damit er mir Holz gibt, dass ich die Tore der Burg, die zum Tempelhaus gehört, aus Balken bauen kann und für die Mauer der Stadt, und für das Haus, in das ich einziehen will. Und der König gewährte es mir, weil die gute Hand meines Gottes über mir war. Ungefragt fügt er hier noch zwei weitere Wünsche an. Er hat sich wohl gedacht, also wenn Gott jetzt am Wirken ist, dann gibt es keine Grenzen mehr. Für Gott ist alles möglich. Nichts wie los. Jetzt ist Zeit zum Handeln. Merken wir es? Zuerst ist der Nehemia ins Gebet. Hat sich mit Gott unterhalten. Hat gebetet. Hat gelost. Hat gewartet. Und dann ist Zeit zum Handeln gekommen. Von dem können wir viel lernen. Und die Vorbereitungszeit im Gebet ist auch sehr wichtig gewesen. Denn jetzt kann er genau sagen, was er braucht. Er braucht Briefe vom König. damit er beweisen kann, dass er auf königlichem Käse unterwegs ist. Er sagt, er braucht sie für die Statthalter jenseits des Stromes. Das heisst jenseits vom Fluss Euphrat. Also für das ganze Gebiet, das ich durchreisen muss, zwischen dem Euphrat und dem Mittelmeer. Warum braucht er diese Briefe? Wir haben es doch gehört von diesen Nachbarsvölkern rund um Juda. Da waren überall sogenannte Statthalter eingesetzt vom persischen König. Für all die Provinzen, die zu dem persischen Reich gehört. Und die, so hat Nehemia ja erfahren, die sind gegen das Volk Israel. Er braucht zweitens Holz, damit er alles aufbauen kann. Ja, und das Holz, das soll dann direkt vom König kommen. Und zwar braucht er einen Brief für Asaf. Das ist der oberste Forstwart von allen königlichen Wäldern. Das alles gewährt der König Nehemia. Im Vers 9 lesen wir davon, wie der Nehemia jetzt aufbricht in Richtung Israel. Und unterwegs kann ihn niemand und darf ihn niemand aufhalten, weg diesen Briefen. Und jetzt lesen wir, dass nebst dem allen Suchen, die Nehemia noch etwas notiert hat in seinen Notizen. Er schreibt: Der König hat den Heeroberste und Reiter mit mir gesandt. So gut hat Gott für Nehemia und den Plan gesorgt, dass er dem König sogar noch eingegeben hat, er soll ihm königlichen Begleitschutz mitgeben. Also da können wir nur staunen, das übertrifft alles, was sich der Nehemia je hätte wünschen können. Ja, ist es denn wirklich so viel gefährlich gewesen für die zurückgekehrten Israeliten? Jetzt wollen wir die gefährlichen Nachbarsvölker und ihre Statthalter lernen kennen. Wir lesen gemeinsam den Vers 10. Und als Sanballat, der Horoniter und Tobia, der ammonitische Knecht, davon hörten, bereitete es ihnen großen Verdruss, dass ein Mensch gekommen war, um das Wohl der Söhne Israel zu suchen. Auf der nächsten Folie vom Beamer sehen wir jetzt eine Landkarte. Die Hauptsache ist, dass ihr die Farben seht. Ihr seht in der Mitte rot, Juda, also der Sitz der Israeliten mit der Hauptstadt Jerusalem, mit der Stadt Gottes. Sie war dann zumal eine von vielen persischen Provinzen. Dann redet Nehemia vom Statthalter Sanballat. Er war der Statthalter von Samaria. Das sehen wir auf der Karte. Samaria ist nördlich von Juda. Dann erzählt er von Tobia. Er ist der Statthalter von Ammon. Das ist östlich von Juda. Im Vers 19 und später im Kapitel 4 hören wir noch von zwei weiteren Völkern. Nämlich von den Arabern, südlich von Juda, mit dem Statthalter Geshem, der gegen sie war. Und wir lesen von den Ashdoditer, den Bewohnern im Land westlich von Juda, also in dem Gebiet, wo die Philister waren. Diese Landkarte malt uns vor Augen. Von allen Himmelsrichtungen sind sie bedroht worden und überfallen. Hast du auch schon mal erlebt, wie du, vielleicht mehr sinnbildlich, von allen Seiten bedrängt wirst? Alles droht über dir einzustürzen. Es kommen Angriffe, manchmal sogar aus den eigenen Reihen. Wenn wir nämlich genauer nachforschen, finden wir heraus, dass der Sanballat vom Norden und der Tobia vom Osten sogar jüdischer Abstammung waren und wahrscheinlich den gleichen Gott angebetet haben. Warum wenden sich scheinbar so fromme Leute, die den gleichen Gott anbeten, so radikal gegen den Aufbau von Jerusalem, der Stadt Gottes. Es geht um Macht. Es geht nur um Macht. Solange die Stadt Jerusalem nicht fertig aufgebaut ist, können die Israeliten nicht stark werden. Solange können die Herren ringsherum machen, was sie wollen. Der persische König ist weit weg. Sie können sich aufspielen, sie können nach den eigenen Regeln tun und walten. Und jetzt kommt mit dem Nehemia plötzlich ein Konkurrent, einer, der gefährlich wird. Das alles lässt uns aufhorchen. Wenn wir uns Christen nennen, wie oft sind wir auch versucht, auf unseren Vorteil zu gehen, Macht auszuüben, manchmal im Kleinen, anstatt das Grössere zu sehen, die Pläne von Gott, sind wir auch mal bereit, an einem Ort zurückzustehen, einen Schritt zurückzumachen im Vertrauen darauf, dass Gott uns immer noch wird versorgen und genug wird geben. Wir lesen die Verse 11 und 12. Und ich kam nach Jerusalem und war 3 Tage dort. Und ich machte mich bei Nacht auf, ich und einige wenige Männer mit mir. Ich hatte aber keinem Menschen mitgeteilt, was mein Gott mir ins Herz gegeben hatte, für Jerusalem zu tun. Und es war kein Tier bei mir, außer dem Reittier, auf dem ich ritt. Die Nehemia sieht die Stadtmauern zum ersten Mal in seinem Leben. Er muss sich genau überlegen, was ist jetzt zu tun? Wie schlimm ist es wirklich? Wie viele Leute müssen wir aufbieten? Wie viel Material werden wir brauchen? Aber Achtung! Er muss davon ausgehen, dass der Sanballat oder Tobia Verbündete oder sogar Spione in der Stadt haben. Darum behaltet er seine Pläne auf und auf für sich. Und jetzt reitet er im Schutz von der Nacht und geht die Stadtmauer anschauen. Wir lesen jetzt, wo das er durchgegangen ist. Verse 13 bis 15. So zog ich nachts durch das Taltor hinaus in Richtung auf die Drachenquelle und das Misttor. Und ich untersuchte die Mauern von Jerusalem, die niedergerissen und ihre Tore, die vom Feuer verzehrt waren. Und ich zog hinüber zum Quelltor und zum Königsteich. Als aber für das Reittier unter mir kein Raum mehr da war, durchzukommen, stieg ich bei Nacht das Bachtal hinauf und untersuchte die Mauer. Und ich kam wieder herein durch das Taltor, so kehrte ich zurück. Jetzt sieht er auf dem Beamer die Stadt Jerusalem. Ungefähr in der Mitte der Westmauer ist das Taltor gelegen, wo er den Anfang gemacht hat. Ihr müsst nicht alles lesen können. Dort aber habe ich mit Rot Start hergeschrieben. Dann geht er links in Richtung Süden, kommt zu dem Misttor, das im Südwesten ist, dann zum Quelltor. An der Ostseite der Mauer wird es aber schwieriger für ihn. Denn diese Seite liegt direkt am Abhang gegen das Kidron-Tal runter. Kidron ist der Fluss, wo er durchfließt. Dort hat sein Tier nicht mehr laufen. Er steigt ab und geht selber weiter. Irgendwann kehrt er um und geht den gleichen Weg wieder zurück. In dieser Nacht untersucht er also nur den südlichen Teil. Am Tag wäre das viel zu fest aufgefallen, wenn einfach irgendjemand dort am Abhang herumgekraxelt wäre. Hingegen der nördliche Teil, da hat es überall Leute, da kann er am Tag schauen. Das habe ich euch gezeigt, weil es mir so wichtig ist. An diesem Bericht können wir einmal mehr sehen, wie genau das die Bibel ist. All das, was er hier beschreibt, die Tor, wie das hat ausgesehen, das hat man gefunden, das hat es genau so gegeben. Jetzt lesen wir gemeinsam die zwei letzten Verse, 17 und 18. Nun sagte ich zu ihnen, ihr seht das Unglück, in dem wir sind, dass Jerusalem verödet daliegt und seine Tore mit Feuer verbrannt sind. Kommt und lasst uns die Mauer Jerusalems aufbauen, damit wir nicht länger geschmäht werden können. Und ich berichtete von der Hand meines Gottes, die gütig über mir gewaltet hatte, und auch von den Worten des Königs, die er zu mir geredet hatte. Da sagten sie, wir wollen uns aufmachen und bauen. Und sie stärkten ihre Hände zum Guten. Erst jetzt kommt er zu den führenden Männern von Juda und berichtet von seinem Plan. Es kommt mir so vor, als hätten die jüdischen Männer alles schon aufgegeben. Denkt, schon so viel lang leben sie in diesen Trümmern. Es hat nie geklappt bis jetzt, zum Wiederaufbauen an dieser Stadtmauer. Ich glaube, die Männer und Frauen haben aufgegeben. Ja, manchmal werden auch wir müde. Manchmal mag man einfach nicht mehr kämpfen. Mir gibt sich. Wir halten aus. Hast du es auch schon mal so erlebt? Es kommt der Gedanke, ich kann sowieso nichts ändern. Die Geschichte von Nehemia lehrt uns allerdings, dass wenn wir Menschen an Grenzen kommen, dass Gott erst richtig anfangen kann. Für ihn ist nichts unmöglich. Der Nehemia macht hier den führenden Mannen klar, dass es nicht nur um Sehen geht, sondern um die Ehre von Gott. Ja, wo die Männer hören, was Gott schon hat da, sind sie dabei. Kommt, wir wollen es nochmal probieren. Mit Gott an unserer Seite ist es möglich. Vieles können wir rausnehmen aus dem zweiten Kapitel von Nehemia. Bereits im ersten Teil haben wir erfahren, das ganze Buch sagt, für Gott ist alles möglich. Und am Beispiel von dem Mann Nehemia können wir lernen, dass es sich lohnt, wenn wir zuerst mit Gott reden und dann handeln. Manchmal müssen wir warten. Manchmal mehr als 4 Monate. Manchmal mehrere Jahre, bis Gott die nächste Türen auftut. Zu warten auf Gottes Handeln lohnt sich aber. Und wenn wir zuerst beten, so werden wir auch so oft davor bewahrt, vorschnell zu handeln oder etwas zu sagen, was wir nachher bereuen. Dann können wir lernen, dass wenn Gott etwas versprochen hat, dass er es einhält und nicht zu knapp, sondern im Überfluss. Und Gott hat Pläne mit seinem Volk, dann zumal wie heute. Wenn du heute an Jesus Christus glaubst, mit allen Zweifeln, die manchmal dazugehören, wir sind ja nur Menschen, gehörst du zu seinem Volk auch heute. Und Gott hat Pläne mit dir. Hast du ihn schon mal danach gefragt, was er noch mit dir vorhat? Oder hast du bis jetzt alle Lebensentscheidungen ohne ihn getroffen? Umgeben von Feinden oder feindlichen Umständen neigen wir dazu aufzugeben. Wer aber mit Gott im Verbund ist, darf wissen, es können Sachen möglich werden, die wir uns nie haben vorstellen können. Und so sind wir dann gespannt auf das nächste Kapitel. Amen.